Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Herzlich willkommen zu den Zwischentönen an diesem Ostersonntag. Ich bin Marietta Schwarz und wir werden heute sehr viel über Farben sprechen, nicht Ostereierfarben, sondern Wandfarben, Farbe in der Architektur. Mein Gast heute ist die Farbenherstellerin Katrin Trautwein, promovierte Chemikerin. Vor über 20 Jahren fiel ihr ein historischer Farbfächer des Architekten Le Corbusier in die Hände. Und das muss der Urknall ihrer Firmengeschichte gewesen sein. Sie hat eine Firma in der Schweiz. Und bis heute erforscht Katrin Trautwein historische Farben, rekonstruiert sie auf der Basis von Naturerden, berät den Denkmalschutz, entwickelt immer neue Rezepturen und gibt ihr Wissen an Handwerker und Architekten weiter. Heute hat sie einen kleinen Zwischenstopp in Berlin eingelegt und ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Trautwein. Hallo.
Vielen Dank. Hallo.
Was ist denn, frage ich jetzt mal so ganz direkt, eine schöne Farbe?
Schönheit ist im Material begründet und eine schöne Farbe beginnt mit einem schönen Pigment. Das ist mal die rudimentärste Antwort auf Ihre Frage.
Ja. Und jetzt haben Sie schon das Wort Material benutzt.
Ja. Für uns, oder ich denke generell, wirkt Farbe als Material. Und es ist das Material, das wir am meisten um uns herum haben, in den allermeisten Innenräumen. Und deswegen ist für mich auch eines von den kolossal vernachlässigten Themen in der Architektur.
Mhm. Sie haben mal ein Wort geprägt, was mir im Kopf geblieben ist. Und das immer, glaube ich, dann nicht bei der Schönheit, sondern vielleicht vom Gegenteil. Und zwar sprachen Sie von Prothesenfarben.
Ich glaube, jeder kennt es. Ich benutze den Begriff und ich gucke immer, wie viele Leute nicken. Und ganz viele nicken. Ich glaube, fast jeder war schon mal im Süden in Italien oder beim Segeln in Griechenland. Und man kommt vorbei an alten Siedlungen und dazwischen stehen Häuser, die einen unheimlich schönen Dialog mit der Landschaft aufnehmen. Unheimlich schöne Terrakotta-Töne oder Ockertöne. Und hier diese neu gestrichenen Fassaden, die Fassadenpreise Land auf Land abgewinnen, die haben diese Qualität von was Geschlossenem. Vielleicht stimmt der Farbton, aber irgendwas wirkt auf einen unangenehm und eben prothesenhaft, sage ich dann. Und Leute nicken. Jeder künstlich. Weiß, was gemeint ist, künstlich. Wie was das wegplatzen könnte, nicht was das sich verbindet mit dem Stein. Es könnte auch vielleicht Styropor sein, also es entmaterialisiert gewissermaßen die Fassade.
Mhm. Viele Menschen tun sich ja dann doch schwer, wenn es so um den Einsatz von Farbe im Raum geht. Also wenn man so in die Wohnhäuser geht, dann sind doch immer noch viele Farben, viele Wände weiß. Auch wenn sich es vielleicht in den letzten 20 Jahren vielleicht ja auch durch Sie verändert hat. Also in den Interior-Magazinen sind die Wände dann doch auch farbig inzwischen. Aber wie kommt denn das, dass wir so eine Hemmung haben oder so eine Unsicherheit vielleicht auch, vom Weiß oder vom Grau abzuweichen?
Ich glaube, ganz einfach und ganz direkt, dass die Antwort ist, dass die meisten Farben, die produziert werden seit dem Zweiten Weltkrieg, einfach keine schönen Farben sind. Die sind aus künstlichen Pigmenten. Die Pigmente werden auf Deckkraft und nicht auf ihre Schönheit optimiert. Und es gibt dieses Geschlossene und das, was wir vorhin prothesenhaft genannt haben. Und dann hat man wieder so bunte Phasen in der Architektur und man schaut sich die Pracht an und denkt, naja, so schlimm war Rahl 9010 doch wieder nicht.
Was ist denn 9010?
9010 ist die Weiß. Es heißt warmweiß, heißt es. Es ist die, ich nenne es manchmal die Architektenkrankheit. Es wird so langsam abgelöst von der Architektenkrankheit NCS 0500N.
Was ist das Grau?
Das ist ein Weiß, das ein bisschen weniger Ocker drin hat.
Aha. Rahl, sag mir noch was. NCS, da kann ich dann schon nicht mehr.
Das heißt absurderweise Natural Color System.
Okay.
Und ist auch ein Farbordnungssystem. Das ist der NCS-Fächer, ist der, den jeder Architekt irgendwo in seiner Schreibtischschublade hat. Und es ist im Grunde genommen ein Kommunikationshilfsmittel. Sie haben eins in der Schreibtischschublade, ich habe eins und dann können wir uns kommunizieren. Wir brauchen ein Grün irgendwo zwischen diesem und jenem, weil wir beide irgendeine Referenz haben. Aber gleichzeitig sorgt es dafür, dass die Farbe zu einem entmaterialisierten Gegenstand ist. Mhm. Also diese ganze Farbsysteme entfremdend Farbe eigentlich. Und NCS 0500N heißt 5% schwarz im Weiß und N heißt neutral. N für neutral und gar nichts aus dem Farbeimer ist je neutral.
Das gibt es nicht, eine neutrale Farbe.
Ja. Jede Farbe erzeugt Atmosphäre und dann ist es entweder eine kalte oder eine warme oder eine umarmende oder eine Atmosphäre, die einem wohltut oder nicht wohltut, aber neutrale Positionen gibt es nicht.
Ich habe hier mal ein paar Fächer mitgebracht, die bei mir zu Hause so rumliegen. Vielleicht ist dieser hier, der sich so plastikmäßig anfühlt und ja schon außen, ich nenne den Hersteller jetzt nicht, damit wirbt, dass da 900 Farbtöne im Sofortmischsystem für Farbe und Lack enthalten sind. Das ist so das, was der Baumarktbesucher auch schnell in die Hände kriegt und ist sofort erschlagen von diesen Farben ja auch, die dann von so einem Creme in ein dunkleres Senf oder so gehen. Und eigentlich kann man sich da doch gar nicht entscheiden, was man nehmen soll, oder?
Ich glaube es nicht, nee. Und das ist eben ein perfektes Beispiel für dieser Versuch, aus Farbe eine Wissenschaft zu machen. Da werden dann wahrscheinlich 10 Stufen zwischen Gelb und Orange und zwischen Dunkelgelb und Hellgelb und alles wird irgendwie so angeordnet. Aber keine Farbe erinnert einen an irgendwas, keine springt einen an als eine Farbe, die man gern streicheln möchte. Und bei keiner kommt einen Geruch in die Nase. Es ist eine völlig sinnentleerte Sache, die sie da in der Hand haben. Und eigentlich ist das schade.
Mhm. Hat das auch was mit den Namen zu tun?
Ja, natürlich, klar. Eben, das ist, ich wollte es gerade sagen, mir in einem Buch ist ein Kapitel über Farbnamen und da steht drin, dass dieser Farbnamen Oberschenkel einer aufgeregten Nymphe, der wird als Beispiel herangezogen dafür, wie absurd es ist, Farbnamen zu geben, weil das, was Sie sich vorstellen unter Oberschenkel und das, was ich mir vorstelle unter Oberschenkel, zwei völlig verschiedene Dinge sind. Und ich habe mir das überlegt und habe gedacht, eigentlich ist das doch wunderbar.
Ja. Und es ist eben ein Oberschenkel und keine Prothese.
Ja, genau. Und man schmunzelt. Man kriegt nicht dieses Gefühl von zurückgewiesen werden, sondern es gehen Bilder im Hirn los. Und über die Bilder können wir uns austauschen. Und da passiert was. Und dann entsteht ein Dialog, der mit irgendwas, das eben 0500N oder was immer, da passiert kein Dialog. Ja. Das ist eine Festlegung an einem abstrakten Ort und da passiert nichts.
Wo Dialoge entstehen, bevor wir dann über Ihre wunderschönen Farben sprechen, komme ich jetzt nochmal auf diesen britischen Hersteller hier kurz zu sprechen, der, denke ich, so ungefähr zeitgleich mit Ihnen so an den Markt oder groß und bekannt geworden ist und über den viele Leute sprechen, der auch ganz sexy Farbbezeichnungen hat und der macht ein total reduziertes Angebot. Glauben Sie, dass das auch ein Geheimnis des Erfolges ist?
Das ist sicher wichtig. Das haben wir ja auch damals, als wir Le Corbusier Farben erforscht haben, haben wir viel Literatur gelesen und Le Corbusier hat gesagt, lieber 63 Farben, deren Wirkung man kennt, als 1750 oder was es ist, Farben, wo es dann so in die Beliebigkeit reinrutscht. Und diese Firma hat, ich weiß nicht, irgendwie um die 120 oder sowas und die überblickt man noch viel einfacher und dann ist es vertrauter, als wenn man 1750 hatte, sein, wie Sie sagen, wirklich erschlägt.
Sind die gut?
Sie sind wunderschön verpackt.
Gute Antwort. Wir machen an der Stelle mal einen kleinen Musikbreak, um dann über Le Corbusier zu sprechen und über diesen anderen Fächer, der hier noch liegt. Und zwar haben Sie sich, Frau Trautwein, gewünscht, das Streichquintett von Schubert mit 2 Celli.
Oh ja, das ist mein Musikstück für die Insel. Wenn ich ein CD oder eine Aufnahme mitnehmen darf, wäre es dieses.
Ein Ausschnitt aus dem Allegro Manon Droppo aus dem Streichquintett von Franz Schubert in der Interpretation des Verdi-Quintett mit Martin Lovett am zweiten Cello. Und gewünscht hat sich das die Farbenherstellerin Katrin Trautwein hier in den Zwischentönen. Mögen Sie dieses Stück besonders, weil es da diese besondere Besetzung mit den zwei Celli gibt, oder
was? Ich habe Cello gespielt in meiner Jugend. Meine Schwestern sind Geigerinnen, ich war Cellistin und ich finde, ich war nicht begabt, aber ich finde es immer noch ein unheimlich schönes Instrument.
Frau Trautwein, ich greife jetzt noch mal nach diesem großen, schönen Fächer. Da steht drauf Polychromie Le Corbusier und der ist, soweit ich mich erinnere, ich habe den schon ein bisschen länger, sogar eine limitierte Auflage, also ein richtiges, ja, man kann schon fast sagen, kunsthandwerkliches Produkt. Die einzelnen Farbkarten sind von Hand bestrichen, also man sieht da eine echte Farbe drauf und nicht nur so einen Druck einer Farbe. Mit diesen Farben hat Ihre Beschäftigung angefangen, glaube ich, oder?
Stimmt.
Ja?
Ja.
Was ist das Besondere an diesen Farben von Le Corbusier?
Für uns war das, oder für mich war das ein Türöffner. Ich war, bevor ich die Firma Kate Color gegründet habe, war ich die Laborleiterin bei einem Künstlerfarbenhersteller in der Nähe von Zürich. Und dort habe ich Naturpigmente entdeckt. Und die haben da nicht so richtig ins Sortiment reinpasst. Und ich habe mich dann darüber geärgert und habe beschlossen, ich will eine Firma gründen, die Künstlerfarben macht, aber unter Verwendung von natürlichen Pigmenten. Und in dieser Zeit hat eine Schweizer Mäzenin ihr Geld aus dem Aktienmarkt genommen und hat das Geld Jungunternehmerinnen, Frauen zur Verfügung gestellt für die Unternehmensgründung. Und sie hat das ganz toll gefunden. Und dann haben trotz allem Rat von den Herren in Krawatten, wie ich sie nenne, die alle gesagt haben, man kann in der Schweiz nicht produzieren, hat sie immer gesagt, wir machen weiter. Und in der Zeit ist mir ein Farbfächer in die Hand kommen, der damals im Buchhandel verfügbar war. Und auf dem stand eben Polychromie architektural. Dann habe ich das ganz toll gefunden, weil architektural sind ja nicht Künstler. Und ich habe ihr dann gesagt, wir produzieren doch mal diese Farben. Und wir sind dann nach Paris gegangen und da saß dann eine dritte Frau, die sich begeistern lassen hat für die Vorstellung, dass man Le Corbusiers Farben herstellt in der Schweiz. Und diese, das war die Stiftungspräsidentin von der Fondation Le Corbusier, sie hat uns dann weltweit exklusiv die Nutzungsrechte auf der Schrift zugegeben für die Rezepturen, die ich am Entwickeln war, und hat gesagt, wir dürfen die rausgeben als Le Corbusier-Farben. Mhm. Und so ist das Ganze zustande gekommen. Ich habe damals noch nicht sehr viel über die Sache gewusst und habe eigentlich damit gerechnet, dass Künstler sich dann für die Farbe interessieren würden. Aber es kam dann ganz anders.
Es kam anders. Es kamen Architekten.
Nonstop. Wir haben dann am Anfang ein paar Presseberichte gekriegt und sind in New York Times und in Schweizer SIA-Nachrichten, da kam so ein kleiner Bericht, Le Corbusiers Herzfarben wieder verfügbar, und bei uns hat das Telefon unentwegt klingelt. Wir haben damals kostenlose Farbkarten gemacht, eine Praxis, die sich als nicht
nachhaltig, also sowas wie das hier,
etwas kleiner, aber trotzdem sehr aufwendig gemacht und mit handgemalten Mustern und sehr, sehr schön, und wir haben alles sehr präzise aufgeklebt, und das Telefon hat unentwegt klingelt, und wir haben ganz viele von den Dingern verschicken müssen und haben gedacht, so, jetzt kriegen sie alle diese wunderschönen Farbkarten und jetzt werden sie alle die wunderschönen Farben wollen. Das kam aber dann auch anders.
Was haben die gemacht? Die Farben kopiert?
Sie haben die Müsterchen genommen und sind zu ihrem Farbenfachhändler gegangen und haben gesagt, schau mal diese wunderbaren Farben an, kannst du mir das mischen? Und der Farbenfachhändler hat gesagt, ja, kein Problem. Und hat dann die nächste NCS-Farbe oder okay, was immer sein.
Und dann war das eine Annäherung, aber es hatte natürlich mit dem, was wir hier liegen haben, nichts zu tun, wo wahrscheinlich viele Leute sagen würden, ich sehe gar nicht den Unterschied, aber ich kann es ja jetzt nur beschreiben. Es ist tatsächlich so, wenn diese Karten hier liegen, die strahlen einfach was ganz anderes aus. Aber ich muss trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Was hat es denn mit dieser Le Corbusier-Polychromie auf sich? Also offenbar hat dieser große Architekt des 20. Jahrhunderts, dessen Name sich auch unglaublich gut verkauft, sich intensiv mit Farben beschäftigt.
Ich glaube, es haben damals fast alle. Das war die Zeit, da gab es die große Industrialisierungsbewegung und IG Farben und so diese ganze Firmen, die wir heute als Pharmaunternehmen, Ziba und Sandoz und Roche und Hoffmann, alle waren eigentlich damals in der Pigmentherstellung tätig. Und die haben angefangen, einfach Patent nach Patent anzumelden und die Welt hat plötzlich nicht mehr nur ein paar Erden und ein paar synthetisch-mineralische Pigmente zur Verfügung gehabt, sondern wirklich Abertausende von verschiedenen organischen Rotverbindungen und Blau und Grün. Und man hat sich wirklich überlegt, was braucht die Architektur? Und die Farbsysteme sind dann gekommen und haben angefangen, eine Ordnung reinzubringen in diese ganze Vielfalt. Und Leute wie der Le Corbusier, aber auch der Paul Klee und Kandinsky und die Bauhauskünstler, die haben sich alle dann überlegt, von dem vielen, was jetzt verfügbar ist, was wirkt gut auf den Menschen und was macht meine Architektur besser oder schöner? Und haben dann angefangen, wirklich eine Auswahl zu treffen oder sich Gedanken zu machen. Hier in Berlin kennt man ja die Tote-Häuser und weiß, dass der Tote dann auf gewisse Farben zurückgriffen hat. Und so hat der Le Corbusier dann auch eine Auswahl getroffen von den damals, waren schon Tausende von Nuancen und Hunderte von Pigmenten. Und er hat dann eine Auswahl von damals 43 Farben getroffen und hat gesagt, lieber Architekt, mehr brauchen Sie nicht. Das genügt.
Und das Interessante ist ja auch, dass die irgendwie alle zusammenpassen.
Genau.
Also man hat hier einen hellen Blauton. Jetzt gucke ich mal, wie der heißt. Das wissen Sie wahrscheinlich aus dem Kopf.
Bleu Nattier, vermute ich.
Bleu. Genau, exakt. Und dann nehme ich mal hier so einen, man kann fast diesen Ockerton dazu nehmen. Und das ist, also ich würde es nicht machen, aber es geht.
Es passt, genau.
Und warum passen diese Farben alle zusammen?
Das ist ja in der Natur auch so. Wir kennen das von der Natur. Man steht vor einer Landschaft und ich kenne keinen Mensch, der mal vor einer Naturlandschaft gestanden ist und rausgeschaut hat und gedacht hat, wenn nur dieses scheußliche Grüne dann dem Baum wäre oder wenn nur diese Baumstammfarbe dann nicht so fürchterlich stören wird. Das in der Natur gibt es das immer. Und ich denke, ich habe das analysiert als Chemikerin. Ich mag ja gerne Erklärungen, die stichhaltig sind. Und wenn man die Farben in der Natur anschaut, aber auch die Farben, die vor dem Zweiten Weltkrieg auf dem deutschen Markt waren, darunter auch diese Le Corbusier-Farben, stellt man fest, dass das immer sehr komplexe Pigmentmischungen waren. In der Natur hat es Grün immer Rot im Kern und die roten Rosenblätter kommen aus dem Grünen raus und auf dem Gletscher das Weiß, das einfach blendet, ist beim näheren Hinsehen ein Riesenkonglomerat von verschiedenen Farben, die von Grau, Blau, gelbe Körnchen, alles ist da drin. Und Natur macht immer diese innere oder diese mosaikartige, ich rede viel vom inneren Regenbogen. Und wenn wir jetzt ein Rot haben, das einen Grünanteil drin hat, und das ist bei unseren Farbenausmischungen immer so, dann wird das Grün im Rot der Dialog mit jedem Grün in der Umgebung aufnehmen. Oder dieser Ockerton, den Sie da haben, der sieht nicht einfach prothesig aus, weil der hat auch viel grüne Umbra drin. Und die grüne Umbra sorgt wieder dafür, dass es ein gewisses Gewicht und eine Steinigkeit hat, die dann wieder der Dialog aber auch aufnehmen kann mit benachbarten Rot oder was immer für andere Töne.
Das heißt, der Trick ist so ein bisschen, dass diese Farbe, die ich hier gerade aufschlage, nicht nur ein Ockerton ist, dem man so ein Weiß dazu gemischt hat, sondern da steckt viel drin.
Genau.
Wann weiß man denn eigentlich, dass man an der Originalfarbe von Le Corbusier, also Sie haben sich ja auch noch mit anderen Künstlern beschäftigt, dass man da am Ziel ist, dass man, wenn man nur so ein kleines Farbmuster hat, dass das jetzt sozusagen fast original ist?
Ja, da haben wir über Fehler gelernt. Damals hat man so dieses typische Verfahren, da schneidet die Denkmalpflege ja und legt ein Fenster frei und dann geht man mit irgendeinem Systemfarbfächer zu dem Fenster hin und sagt dann, das entspricht in etwa Farbton 2070Y80R oder was immer und dann wird es gemischt. Und wir haben das damals gemacht. Wir haben nur damals dann geschaut, dass wir die ursprünglichen Pigment oder Pigment nehmen, die 1912 verfügbar waren. Und so haben wir zwar sehr schöne Rezepturen gemacht, aber später habe ich dann Muster gekriegt von der Wand, richtige Wandproben. Und die habe ich unter dem Mikroskop angeschaut. Und siehe da, das war eine ganz andere Geschichte. Und so machen wir das jetzt.
Okay, Sie schauen sich Farbe unter dem Mikroskop an.
Ja.
Wie sieht denn Farbe unter dem Mikroskop aus?
Die alten Farben sehen unglaublich schön aus. Die haben dieses granitige, steinige, funkelnde. Das sind dann 100 verschiedene Nuancen. An der Wand sieht es aus Gelb und das Gelb sieht zerkratzt und zerschabt von der Freilegung aus. Unter dem Mikroskop ist das Ding dann eine Pracht mit violetten Körnchen und roten und blauen und dieser ganzen inneren Vielfalt. Und das hat uns dann auf die Spur gebracht von einem Schönheitskriterium für Farben und auch einen Unterschied zwischen Farben zu Corbusiers oder Toads Zeiten und das, was heute in diesen ganzen allgegenwärtigen Fächern drin ist.
Wir werden da noch mal später drüber sprechen. Es folgen gleich die 14 Uhr Nachrichten, dann geht es danach weiter mit den Zwischentönen. Und bis dahin, Frau Trautwein, spielen wir noch eine weitere Wunschmusik von Ihnen. Und zwar ist es die Mozart-Sonate D-Dur für zwei Klaviere. Möchten Sie noch was dazu sagen?
Das sage ich dazu, dass der Radu Lupu, der da hoffentlich zweiten Klavier eines von meinen absoluten Lieblingspianisten ist.
Er spielt zusammen mit Murray Perea.
Ja, wunderbar.
Dr. Katrin Trautwein ist heute zu Gast in den Zwischentönen, Chemikerin, die ihr Wissen in den 90er Jahren in die Produktion von hochwertigen Architekturfarben umlenkte. Angefangen hat es mit der Rekonstruktion von Farben Le Corbusiers und seit einiger Zeit beschäftigen sie sich auch mit einem Haus in Südfrankreich, das Haus der irischen Architektin Eileen Gray. Das war mal eine Freundin Le Corbusiers, darüber werden wir in der kommenden Stunde auch noch sprechen. Vorher geht's aber in die US-Südstaaten und zwar auch musikalisch. You who are on the road must have a code that you can live by. And so, become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams. Teach Your Children war das von Crosby, Still, Nash und Young hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und wahrscheinlich verbinden Sie, Frau Trautwein, diese Musik auch ein Stück weit mit Ihrer Kindheit und Jugend, oder?
Ja, natürlich.
Sie sind in Alabama aufgewachsen.
Ja. Und Alabama hat viele ganz erschreckende Sachen dran, aber diese Südstaatenmusik, die hat so einen Optimismus. Das ist vielleicht die positive Seite von der Alabama-Medaille.
Als Sie dort hinkamen, also Sie sind, glaube ich, als Zweijährige mit Ihrer Familie aus dem Schwabenland in die USA. Das war ja also Mitte der 60er Jahre so die Zeit der Bürgerrechtsbewegung, ne?
Ja. Als Kind hat man das nicht so viel mitgekriegt. Was man mitgekriegt hat, war die Raketen-Saturn-Programm. Das war ja ganz fest in deutscher, wissenschaftlicher Hand. Und man hat die Hippie-Zeit mitgekriegt und dieser unbändige Optimismus, dass die Welt eine bessere Welt wird und dass man die Russen besiegt und dann sind alle Probleme gelöst. Und das war wirklich so ein optimistischer Moment.
Das heißt, Sie haben da eine gute Zeit gehabt?
Wir haben auch gute Zeiten da gehabt, ja. Die Deutsche waren so eine Subkultur und wir haben das ist für Kinder relativ anspruchsvoll, dann, wenn man in einer Subkultur aufwächst, weil eigentlich will man ja dazugehören und ist in der Schule mit einem anderen. Aber es ist eine aufregende Zeit gewesen. Mhm. Ich würde es nicht vermissen.
Warum sind Sie in die USA gegangen?
Mein Vater hat in der Space Industry gearbeitet. Okay. Also er war da wirklich
Physiker
an der Front. Oder? Er war Ingenieur und hat geschafft, ein Vehikel zum über den Mars fahren und ein, ich weiß nicht, was alles,
Flugzeuge. Aber auf dem Mond war er nicht.
Auf dem Mond war er nicht. Aber wir haben es natürlich miterlebt, ja, die Mondlandung.
Sie sind ja dann mit der Familie wieder nach Deutschland zurückgekehrt, als Sie so Anfang, Mitte 20 waren, mit einem, genau, Chemiestudium mit in der Tasche. Hätten auch da bleiben können.
Also ich wollte eigentlich in Amerika bleiben. Ich habe dann mein Chemiestudium angefangen auf der Johns Hopkins Universität und ich habe relativ spontan dann mal in einem Sommer, habe ich mich entschieden, doch wieder in die Nähe von der Familie zu kommen und Amerika den Rücken zu kehren. Und heute könnte ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dort zu wohnen. Mhm. Das ist für mich undenkbar.
Warum? Aus politischen Gründen, oder?
Ich habe dann einen deutschen Mann geheiratet und der hat einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn. Und wir sind dann zusammen nach Amerika gegangen auf Hochzeiten von Freundinnen und haben uns dazu, ich habe dann gewissermaßen Amerika durch seine Erlebnisse wahrgenommen. Und ich habe als Kind den Rassismus in Amerika nie wahrgenommen. Man lernt, dass das so ist und man hinterfragt es nicht, obwohl ich immer autoritätskritisch war. Und wo ich dann verheiratet war mit, oder wo ich in Amerika war mit dem Thomas, da habe ich plötzlich gesehen, wie unglaublich ungerecht diese Gesellschaft ist. Am Anfang, wenn er gesagt hat, das ist nicht gerecht, habe ich gedacht, was weißt du über Gerechtigkeit? Wir Amerikaner sind die Einzigen, die wirklich was von Gerechtigkeit verstehen. Und plötzlich habe ich gesehen, dass das ein unglaublicher blinder Fleck ist. Und dann ist es plötzlich für mich schwierig geworden, das auszuhalten. Mhm. Das geht mir auch heute so, wenn ich unserem Präsident zuhöre oder wenn ich so dieser Rassismus, der so latent in so vielen Sachen mitschwingt, wenn man es mal gesehen hat, ist plötzlich da und zwar überall, mhm, und zwar penetrant.
In Ihrer Biografie, wenn man das so liest, sah das eigentlich alles nach so einer akademischen Karriere aus, erstmal, auch mit dieser Promotion und dann gab es auch noch eine Möglichkeit zu habilitieren. So, und dann machen Sie so einen Cut und gehen in die Drogenberatung.
Genau.
Das ist interessant. Brüche sind ja immer interessant.
Brüche sind interessant, ja. Und für mich war so ein Bruch der Tod von meinem Vater. Ich habe sehr viel Ähnlichkeit mit meinem Vater. Und mein Vater ist formell an Lungenkrebs gestorben. Eigentlich ist er seiner Arbeitssucht erlegen. Und diese Gesellschaft, in Alabama, die Deutsche da, das waren alles Leute, die unglaublich über ihre Leistungen gelebt haben. Und wir sind sehr leistungsbezogen erzogen worden auch. Und war immer klar, dass Wert eng mit Leistung und Position zusammenhängt. Das ist ja in Amerika sowieso, verschärft sich das ganze Thema. Und als mein Vater dann, da war ich Mitte 20, Anfang 20, wo er so sehr schnell gestorben ist, habe ich plötzlich begriffen, ich bin da auch hochgefährdet. Und dann, ich habe immer mal gedacht, ich würde gern Drogensüchtige betreuen. Ich denke, das ist so ein unbewusster Drang gewesen, dieses Abhängigkeitsthema mal anzuschauen. Und dann habe ich beschlossen, das zu machen. 6 Jahre habe ich das dann gemacht und habe Drogensüchtige betreut und habe vor allem mich mit dem Thema Abhängigkeiten auseinandergesetzt, sehr intensiv. Und dann habe ich vieles verstanden. Also ich glaube, zwischen Arbeitssucht und Drogensucht ist nicht wahnsinnig viel Unterschied, sondern einfach das eine tötet einen schneller als das andere.
Aber der Leistungsdruck ist vermutlich als Firmeninhaberin stärker zu spüren als anderswo, oder? Also wie schützen Sie sich davor?
Ich, am Anfang habe ich dann, bevor ich eine Beziehung gehabt habe, die dann mir anders oder wo dann neben der Arbeit auch noch andere Sachen wichtig waren, habe ich erstens einen Hund mir zugetan und war meinem Hund unendlich dankbar, dass der mich immer wieder wirklich aus der Arbeit rausgerissen hat. Und wenn man den Hund füttert, füttert man sich dann halt auch, sonst wird man das weglassen. Und das andere war, ich bin dann immer wieder tauchen gegangen. Ich glaube, alle 3 Monate bin ich eine Woche tauchen gegangen, einfach zum wieder mal einen Schritt zurücknehmen und zum Schauen, dass ich nicht wieder da wirklich voll reinkomme. Mhm.
Also würden Sie schon sagen, Sie neigen dazu, ja?
Ja. Aha. Auf jeden Fall.
Sie haben sich da ja auch einen sehr schönen Ort erschaffen mit Ihrer Manufaktur, an dem ich auch mal vor vielen Jahren sein konnte. In so einer alten Weberei ist es, glaube ich. Und man sieht da, wie die Menschen mit Präzisionswagen diese Naturpigmente abwiegen und rühren. Also alles dieses Handgemachte. Also es ist ein Ort, an dem man sich gerne aufhält, vermutlich.
Auf jeden Fall, ja. Es sind unheimlich schöne Räume und die Arbeit selber macht wahnsinnig Spaß. Ich sage, Leute, man weiß ja nicht viel über, wie Farben entstehen, aber im Grunde genommen ist es wie Kochen. Und Chemiker kochen alle fürchterlich gern. Also es ist wirklich
Sie auch?
Ich koche wahnsinnig gern, ja. Und dann manchmal koche ich Farben und manchmal koche ich Spaghetti oder irgendwas. Also es ist ganz ähnlich vom Prozess her.
Und wie geht Farbenkochen? Oder ich frage mal anders, den Beruf des Farbmischers, Farbhersteller, den gibt es ja nicht mehr. Wo haben Sie denn Ihre Mitarbeiter hergenommen?
Tatsächlich sind manche Köche, manche sind Chemiker, manche kommen ganz quer dazu. Also es stimmt, es gibt keinen Farbenmischer mehr und überall wird es maschinell gemacht. Und wir haben Leute gefunden, die einfach genauso gern kochen und Freude gehabt haben dann an dieser Arbeit, die immer so eine gewisse Präzision, aber auch das Sinnliche mit sich bringt. Und man ist immer sehr nah am Produkt und nah am Ergebnis. Also man macht praktisch die ganze Wertschöpfungskette, zieht man selber durch und das hat was unglaublich Befriedigendes.
Spielt Nostalgie auch eine Rolle? Sie beschäftigen sich ja mit einer Sache, die wunderschön ist. Also man merkt es ja auch, wie Sie darüber reden, die aber ja kaum noch existiert heutzutage. Es ist ein altes Handwerk.
Ja, vielleicht Nostalgie, ich glaube nicht. Also es gibt ja jetzt wieder diese Bücher über die Bedeutung vom Handwerk. Und ich glaube, dass Menschen oder dass wir durch die Hände lernen und wir nehmen die Welt durch die Hände wahr. Und dieses unmittelbare Erleben vom Materiellen, das ist was, das für uns ganz wichtig ist.
Gibt es denn Maschinen bei Ihnen in
Schon.
Betrieb?
Also Rührmischmaschinen. Wir haben auch Küchenmaschinen. Wenn wir kleine Chargen machen, schaffen wir mit der Kenwood und Küchenmaschine. Und größere schaffen mit Maschinen, die sind dann wirklich wie größere Kenwood und Rührmaschinen. Also es sind Maschinen, in die man reinschauen kann. Es passiert nichts irgendwie hinter verschlossenen Deckeln und was immer. Und dann am Ende ist es in der Dose und es sah nie Menschen, sondern es wird wirklich durchgerührt und gepflegt und kontrolliert und korrigiert und dann von Hand auch abgefüllt.
Ja, und ich stelle mir vor, wenn man mit so Naturprodukten arbeitet, dann ist es ja auch gar nicht so leicht, da immer wieder dieselbe Farbe hinzukriegen. Also das ist vermutlich auch der Grund, weshalb Sie von Hand arbeiten.
Genau, da ist es wirklich wie Kochen. Wenn ich Tomaten in Toskana im Juli kaufe, haben die ganz viel mehr Aroma und da kann ich ganz anders rezeptieren, als wenn ich dann im Januar irgendeine Tomate kaufe und da ist so nicht sehr viel drin und dann muss ich viel raffinierter anfangen, wieder diese Sachen reinzubringen, die man mit unserem Produkt in Verbindung bringt. Das ist ganz ähnlich.
Und wie kann man damit überleben? Frage ich jetzt mal frech. Also das ist, wo wir schon von den Tomaten und vom Wein gesprochen haben. Also es ist ja mit so vielen Sachen, so wenn man sich mal an Qualität gewöhnt hat, an guten Wein oder an Rohmilchkäse, dann will man es gerne auf dem Niveau belassen. Aber solange man gar nicht gemerkt, realisiert hat, dass etwas besser ist als das andere, kann man ja weiterhin diesen Plastikfächer gut in die Hände nehmen und seine Farbe im Baumarkt kaufen.
Ja, wir sind natürlich eine kleine Firma. Wir müssen nicht 30% vom deutschen Markt beliefern. Das könnten wir gar nicht. Und wir haben das große Glück, dass Leute, die mal die Farben erlebt haben, nicht nur auf einem kleinen Müsterchen, wo es schwierig ist, Unterschiede zu erkennen, sondern wirklich mal sich eine Wand geleistet haben und dann das gesehen haben. Das ist wie wenn man aufhört, mit Geschmacksverstärker zu kochen. Plötzlich ist man viel näher an so einem Erleben oder an einem Geschmack und der gefällt einem unheimlich und tut einem gut und dann will man die nächste Wand und dann irgendwann will man die nächste Wand und unsere Kunden bleiben uns treu und sie erzählen es ihren Freundinnen und sagen es ihren Bürokollegen und dann kommen die auch und probieren es mal vielleicht im Gäste-WC, wo man gern mutig ist und dann merken sie plötzlich, das ist ja der schönste Raum bei mir im Haus und dann geht es vom Gäste-WC ins Wohnzimmer und so haben wir dann wieder neue Leute, die jeder sieht's. Man muss es einfach mal an der größeren Fläche sehen.
Wie sieht's denn bei Ihnen aus zu Hause? Was haben Sie für Farben an den Wänden?
Wir haben gerade bei meinem Mann neu gestrichen und dann haben wir die im kleinen Raum haben wir jeweils eine Wand mit Payne's Grey. Das ist so ein wunderbares, in sich buntes, aber blau-grau. Also das gemischt wird aus Rot, Gelb, Blau und ganz vielen verschiedenen Farben. Und sonst haben wir mit Zürich-Weiß fast alles gestrichen. Mhm. Also mit einem wunderschön gebrochenen Weiß.
Also bleiben Sie auch bei den Weiß- und Grautönen?
Weiß ist unsere wichtigste Farbe, einfach neutral 9010.
Weiß ist nicht gleich Weiß.
Genau.
Also ich hatte mir sogar irgendwo mal diese Weißtöne notiert, um mal so einen Geschmack dafür zu bekommen, worum es eigentlich geht. Steinweiß, Porzellanweiß, Lichtweiß, Plante, Pussigny, Schieferweiß, Bianco, Sienna, Champagnerweiß. Die Farben haben wahrscheinlich alle was mit den Rohstoffen zu tun.
Ja. Fast alle, ja.
Über die Rohstoffe sprechen wir gleich nochmal. Ich schlage vor, an dieser Stelle Beethoven, haben Sie sich gewünscht. Nochmal das Klavier, und zwar viertes Klavierkonzert, G-Dur.
Wunderschön.
Wunderschön.
Ich mag dieser reduzierte Anfang. Es ist wie ein perfektes Farbkonzept. Es darf nicht bunt sein, es muss genau zum Punkt, auf den Punkt kommen.
Ein Ausschnitt aus dem vierten Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven mit Wladimir Ashkenazy am Piano. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Heute ist Katrin Trautwein zu Gast. Sie stellt in der Nähe von Zürich in ihrer Manufaktur hochwertige Architekturfarben her und verwendet fast ausschließlich Naturpigmente dazu. Frau Trautwein, geht das eigentlich noch? Also haben wir noch genug Rohstoffe?
Das sind ja Sand, also das, was man Naturpigment nennt, das sind zum Teil spektakuläre Sachen wie Lapislazuli, und da gibt es nicht so viel, aber da braucht man auch nicht so viel. Und die meiste davon sind diese Ockerpigmente, das sind farbige Sande, farbige Erden, Umbren sind Schiefergesteine, da ist droht gar keine Gefahr, dass die ausgehen.
Wahrscheinlich auch, weil Sie zu den wenigen hören, die das überhaupt noch nachfragen, oder?
Ja, die Naturpigmente haben die Eigenschaft, dass jeder Sack anders ist. Und manchmal ist das, was oben im Sack ist, anders als was unten ist. Also man kann nicht automatisieren. Man kann keine automatischen Produktionsvorgänge auf sie abstützen. Und deswegen sind sie aus anderen Produktionsanlagen rausgeflogen und haben dafür eine Nische hinterlassen für kleine Hersteller wie mir, die mit größter Freude dann da wieder mit diesen, genau diesen schönen, körnigen, gipsigen, sandigen, quarzhaltigen Verbindungen Farben machen dürfen.
Wo Sie den Ocker gerade erwähnt haben, musste ich denken an Südfrankreich, Roussillon. Gibt es ja diese Ockerfelsen, die man auch besichtigen kann. Ein wahnsinniges Erlebnis, wenn man da mal ist, weil sich im Laufe des Tages ja auch dieses Licht verändert. Also für jeden Fotografen ein großes Geschenk, auch für jemanden, der keine Kamera in der Hand hat, weil diese Wirkung der Farben einfach so immens ist. Ja. Ne?
Das ist praktisch das Gegenteil von diesen Prothesenfarben, die wir am Anfang besprochen haben. In der Natur, die Farben, die haben diese spiegelnde Teilchen drin. Und die sind schwierig für automatische Dosieranleitungen, weil das sind wirklich so grob kristalline Substanzen. Aber deswegen betreiben wir einen Handarbeiter, da machen wir wirklich einen Handwerksbetrieb. Aber diese spiegelnden Pigmentteilchen, die nehmen dann auch das Licht auf und nehmen einen unheimlich schönen Dialog mit der Landschaft oder mit dem Abendlicht. Da schauen sie rötlicher aus, weil sie das Rot vom Abendlicht zurückspiegeln und nicht einfach wegschlucken. Das macht sie so schön und so lebendig.
Und das ist so ein Effekt, den ich dann in meiner Wohnung zumindest teilweise auch mit so einer Farbe erzeugen könnte, ja, dass die mit dem Tageslicht Verlauf sich verändert, sich anders reflektiert.
Und Kunden sagen uns immer mal wieder, sie haben dann keine Lust mehr, ihre Bilder an die Wand zu hängen, weil sie so Freude haben. Sie sagen, ich habe ein Grau gekauft und es sind ganz viele verschiedene. Und dann wollen sie, sehen sie einfach plötzlich, morgens ist es anders und abends. Und man weiß, ob es morgen Mittag oder Abend oder Frühling oder Herbst ist, an der Färbung an der Wand oder einfach an der Art, wie Schatten sich bilden und wie das Licht gespiegelt wird. Das sind sehr, sehr schöne Effekte.
Waren Sie denn auch an den Ursprüngen der Pigmente, also sind Sie zu diesen Orten gefahren? Roussillon habe ich jetzt gerade schon erwähnt, Lapis Lazuli haben Sie erwähnt. Das ist, glaube ich, ein Rohstoff, den man eher in Afghanistan und an nicht so vielen Stellen in der Welt finden kann, ne?
Wir haben gerade, ich glaube vor 3 Wochen, haben wir eine Lieferung Lapis Lazuli gekriegt. Die haben wir vor über 2 Jahren ausgelöst. Und dann muss man $20.000 schicken an ein Bankkonto in Kanada war das. Und der kanadische Mann ist der Mittelmann zu Afghanistan. Und dann hört man ewig nichts mehr. Und dann schreibt man und dann kommt Post zurück und E-Mails werden nicht beantwortet. Und schließlich haben wir, glaube ich, ein Büro dahinter gesteckt, zum gucken, wo bleiben unsere $20.000 und oder unser Lapis Lazuli. Und der hat dann schließlich unseren Lieferant wieder ausfindig gemacht. Das ist ein junger Australier, der Schmucksteine verarbeitet und macht uns Pigment aus diesen Resten. Und er hat dann gesagt, er hätte politische Schwierigkeiten gekriegt und ist Untergrund gegangen. Und jetzt haben wir unser Pigment nach über 2 Jahren schließlich gekriegt. Also das ist unser diffizilster Rohstoff.
Okay, Lapis Lazuli, da macht er eine Schmuck draus. Das ist ja wirklich ein Gestein, ne?
Ja.
Ist ja auch ganz interessant, dass er dann eine Art Resteverwertung betreibt. Also der zermalt es dann oder wie geht
das? Für Schmuckstein braucht man die größere und dunkelblauere. Und das, was zu wenig Blauanteile hat, hat so ein wunderschönes Blaugrau. Wir nennen das Ultramarinasche und das macht wahnsinnig schöne Farben, weil man da nicht so viel Blauanteil, also sie sind ein bisschen weniger kühl, aber dieses Funkelnde vom Lapis Lazuli, das gerade im Grauanteil drin ist, das ist bei uns ein immens wichtiges Pigment.
Fra Angelico Blau habe ich auch mal gelesen, nennt man das.
Ja.
Was sind denn sonst so Pigmente oder Rohstoffe, die jetzt auch bei Ihnen so zur Verwendung kommen?
Es sind ganz viele verschiedene. Also das Elfenbeinschwarz ist ein eigentlich verkohlte Knochen oder das ist eigentlich ein Beinschwarzpigment. Das nehmen wir, weil das macht die samtigsten Schwarznuancen. Und für Leute, die vegan sind, die Mühe haben mit der Vorstellung, dass sie wirklich dieses Knochenschwarz an der Wand haben, da haben wir dann eine vulkanisch schwarze Erde, die wir aus der Gegend von Rom kriegen. Und das macht ein etwas wärmeres, aber auch ein unheimlich schönes Schwarz, das den schönen Namen Nerovit oder schwarzes Leben hat. Und im Rotbereich nehmen wir viel die Rotocker-Pigmente, manchmal angefeuert mit einem nicht natürlichen Pigment und manchmal der reine Rotocker, venezianisch-rot oder pompeianisch-rot. Und dann die Gelbocker, Malachit im grünen Bereich, Böhmischgrün, das ist eine grüne Erde, die so eine Art Graugrün macht und wirklich zauberhafte Grüntöne für die Architektur bildet. Und was nehmen wir noch? Der Zitronenocker und Hämatit, also die ganz alten, traditionellen. Wir nehmen aber natürlich auch Pigmente wie Pariser Blau. Das war eine Zufallsentdeckung von einem Chemiker 1700, irgendwas 26 oder so. Der wollte Karmin machen für den Papst und hat Blutflecken in seiner experimentellen Apparatur gehabt. Und dann ist das Eisen in seinen Karmin rein und plötzlich entsteht dieses unglaublich schön tiefe Blaupigment,
okay,
das dann Pariser Blau geworden ist. Mhm. Also das nehmen wir auch. Und da gibt es, glaube ich, nur noch einen Produzent weltweit, der das macht, weil das einfach nicht mehr gefragt ist.
Das heißt, Sie haben mit Produzenten und Lieferanten aus aller Welt zu tun.
Genau. Mhm. Ja.
Und wenn man dann mal so 2 Jahre auf den Lapis Lazuli warten muss, haben
dann
Sie dann
bestellt man ganz viel.
Früh. Und man bestellt frühzeitig und viel.
Nicht ganz so viel, wie
das
man
heißt,
kriegt.
Nicht
schick
in Engpässe
uns alles, was du hast. Weil, wir wissen nicht, wie lange du nächstes Mal untertauchen musst.
Und wie entsteht so eine neue Farbe? Also Sie entwickeln das ja stetig weiter, Ihre Palette. Wie habe ich mir das vorzustellen? Mischen Sie und gucken, okay, das ist ganz schön, nennen wir es so und so? Oder haben Sie so wie Beethoven ein Klavierkonzert komponiert, auch vor Ihrem inneren Auge eine Farbe, die noch nicht existiert und die Sie jetzt kreieren wollen?
Es gibt 2 grundsätzlich verschiedene Arten, ein neues Rezept zu machen. Das eine ist wirklich, dass man neuen Rohstoff geboten kriegt. Zum Beispiel jetzt mit der Iran Sperre, die aufgehoben worden ist, sind plötzlich die persische Pigment wieder auf dem Markt. Und da ist dann ein Lieferant gekommen und hat gesagt, er hat ein sehr, sehr schönes Persischrot, ob wir das prüfen wollen. Dann haben wir es geprüft und haben festgestellt, dass wir es wirklich jetzt in Schweiz kriegen können, mit ein bisschen Schwierigkeiten, aber nicht so wie beim Afghanistan-Pigment. Und da haben wir dann geschaut, was es hergibt. Und es macht wirklich sehr schöne rötliche Fassadenfarben. Und der andere Fall ist, dass wir zum Beispiel Proben kriegen von einem historischen Haus wie Eileen Grace E1027 oder auch Kunden, die irgendeine Farbe vermissen in unserer Palette und die sagen, könnt ihr uns was mischen zwischen dem und dem, oder wir gucken die Befundfarbe und dann schauen wir, wie wir die hinkriegen, dass sie wirklich diese schöne innere Lebendigkeit und die Lichtreflexe hat, die wir allen Farben einbauen möchten.
Also, dass es früher eine breite Palette von Farben gab, die dann irgendwie durch so eine industrielle Produktion so ein Stück weit abstirbt, kann man sich gut vorstellen. Aber waren denn Wohnräume immer farbig?
Diese Frage, waren Wohnräume farbig, impliziert ja, dass Weiß keine Farbe ist. Und da machen wir schon mal unser erstes Fragezeichen.
Gut, also einverstanden. Aber es geht ja um mehr als Weiß.
Ja, genau. Ja.
Also es geht ja auch um diese, sag ich mal, Moden, die man jetzt in den Zeitschriften sieht. Ja. Und das ist doch eher eine neuere Erscheinung, oder?
Ja, und das entspricht dann auch dem, wenn man wieder Berichte über Farbe und Architektur sieht in der Fachpresse, ist dann alles fürchterlich bunt. Und da habe ich dann wieder, da denke ich so, jetzt geht es nicht mehr lang, dann kommt die nächste Welle von RAL 9016 oder was immer. Ein guter Raum oder ein schönes Farbkonzept muss ein schöner Raum bilden oder eine schöne Landschaft bilden. Und da ist vielleicht 85% ist dann eine schöne Hintergrundstimmungsfarbe. Das kann ein Weiß sein oder ein Hellgrau oder ein Sandton. Und dann überlegt man sich, welche Dinge im Raum man eher verschatten möchte, weil sie nicht so schön sind. Und dann setzt man manches mit einer dunkleren Farbe, entzieht man es der Aufmerksamkeit. Okay. Und am Ende sagt man, gut, das ist jetzt sehr geschmackvoll, aber irgendwo kann es doch noch ein bisschen Pfiff vertragen. Und dann macht man sich vielleicht seine orange Wand oder Rosso Veneto irgendwo an in einem Eck oder Bibliothek in Payne's Grau, weil man da abends gern im etwas dunkleren Milieu sitzt. So machen wir unsere Konzepte.
Haben Sie da eine Lieblingsfarbe?
Ich habe ganz viele Lieblingsfarben. Die wechseln und das auch wechselt immer mal wieder.
Ja. Frau Trautwein, wir haben vorhin über Le Corbusier gesprochen und auch über diesen Erfolg von Ihrer Firma KT Color, der ja zunächst mit diesem Namen viel zu tun hatte.
Sicher, ja.
Und diese Lizenz, diesen Namen in Ihrer Palette führen zu dürfen, die haben Sie aber nicht mehr.
Ich würde sagen, dass wir sehr hohe Maßstäbe entwickelt haben, für was eine Le Corbusier Farbe ist. Die braucht das richtige Pigment, sie muss unter dem Mikroskop identisch sein wie die Vorlagen, die wir gehabt haben. Und das kann über einen Handwerksbetrieb wie über die KT Color gemacht werden, aber es kann nicht an Lichtschalter und Vorhangstangen und Teppichboden und so weiter gebracht werden. Und das heißt, dass eine Institution, die Lizenzen erteilt, um Kultur zu erhalten, dann plötzlich merkt, hier ist ein tolles Thema Farbe, aber wir brauchen mehr Umsatz. Und dann gab es eine Diskussion, ob man Lizenzgeschäfte auch mit Vorhangstangenhersteller und Heizkörper und was es heute alles so gibt, oder ob eine echte Le Corbusier Farbe, das ist, was wir wirklich mit einem hohen Perfektionismus, aber in Kleinauflagen gemacht haben. Und wir haben dann gemerkt, dass da wirklich ein Graben sich auftut. Und wir haben dann beschlossen, dass unser USP die Pigmente und die authentische ist. Genau. Ja. Und das hat sich dann nicht vertragen mit der Vorstellung von Gewinne und Lizenzeinnahmen, die eine Stiftung braucht, um ihre Sache zu machen.
Das ist ja ein hochinteressanter Punkt, den Sie jetzt gerade sehr verdichtet dargestellt haben. Also es gibt diese Stiftung in Paris, die Fondation Le Corbusier, und die hat eine, sage ich mal, wie so eine Agentur eingeschaltet. Die sitzt, glaube ich, in der Schweiz. Les Couleurs de Corbusier oder so ähnlich heißt die. Und die vergibt Lizenzen. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht besonders günstig, so eine Lizenz zu erwerben. Und was ich jetzt bizarr finde, dass Sie vermutlich Ihre Rezepturen gar nicht verändert haben, aber es ist jetzt trotzdem jemand anders, der die original, in Anführungszeichen, Le Corbusier-Farben herstellt. So ist es, ne?
So ist's. Und da gab es dann auch Diskussionen, die vor Richter ausgetragen wurden. Was ist wirklich eine Originalfarbe? Ist das eine Frage von einem Schriftzug oder ist das eine Frage von einem Inhalt? Und
das war nicht schön, vermutlich.
Das war nicht schön und es hat was sehr Absurdes, dass die Kultur, die es zu erhalten gilt, durch die Lizenzgeschäfte, die sie erhalten sollen, gewissermaßen auch in Frage gestellt ist. Mhm. Aber das ist so.
Es ist ein Geschäft.
Es ist ein Geschäft.
Der Name Le Corbusier ist ein Geschäft.
Ist ein Stempel und der wird vergeben an verschiedene Leute, die dann was abgeben und das wird wiederum benutzt, um Le Corbusier Bauten instand zu halten. Mhm. Und da hat es für einen kleinen Nischenhersteller wie uns mit unserer Vorstellung, dass originale Corbusier-Farben wirklich mit Ultramarinblau und mit einem richtigen Naturpigment gemacht werden sollen, das verträgt sich da nicht. Mhm.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, hätten Sie natürlich diesen Namen gerne weiter verwendet, aber konnten mit diesem Konzept, dass der Name mehr oder weniger beliebig vergeben wird, sich nicht identifizieren? Oder war es auch einfach eine Preisfrage, ob man diese Lizenzen erwerben kann?
Es war was Drittes, nämlich wenn jeder anfängt, von jedem Dach mit jedem Produkt Le Corbusier zu pfeifen, dann ist der mit dem größten Werbebudget, ist der am lautesten gehört wird. Da sind wir wieder beim englischen Hersteller auch. Dann ist das die Marke, die jeder kennt, weil einfach das in jedem Werbeheft drin ist. Und da ist eine kleine Manufaktur wie Katecolor, die sehr viel Geld für Handarbeit und für Rohstoffe ausgibt. Und da bleibt einfach unterm Strich für Werbung nicht viel übrig oder gar nichts übrig. Dann ist die Differenzierung plötzlich nicht mehr möglich. Mhm. Jeder redet von Le Corbusier. Und deswegen haben wir gemerkt, wir müssen anfangen, über den Inhalt zu reden. Wir müssen über das Pigment und die Wirkung von Naturpigment im Raum und Art, wie sie im Licht funkeln und wie sie einfach eine andere Farbtiefe und das Haptische, das war dann die Welt und das verträgt sich dann nicht mit diesen Lizenzgeschäften.
So, an dieser Stelle The Sound of Silence. Musik von Simon und Garfunkel haben sich gewünscht.
Oh ja.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp.
The Sound of Silence von Simon and Garfunkel hier in den Zwischentönen mit der Farbforscherin und Farbenproduzentin Katrin Trautwein. Gefällt Ihnen der Begriff eigentlich Farbforscherin? Wir haben lange gerätselt, wie wir sie eigentlich bezeichnen sollen. Farbenproduzentin, Farbenherstellerin.
Ja, ich benutze es auch ohne Begeisterung.
Ohne Begeisterung? Ohne. Was benutzen Sie denn mit Begeisterung? Wie bezeichnen Sie sich selbst? Unternehmerin.
Ja, ja, auch. Ich bin eine ganz schlechte Unternehmerin. Koch.
Koch, Farbenköchin. Sie haben sich in jüngerer Zeit mit einem sehr poetischen Ort beschäftigt, zumindest sagt man das über den Ort. Ich war selbst leider noch nie da, und zwar am Cap Martin in Südfrankreich. Eine Architektur der 20er Jahre von einer Frau, die lange im Schatten ihrer männlichen Kollegen stand, nämlich Eileen Gray. Was ist denn das für ein Haus?
Es ist eine Perle, es ist wirklich ein Prachtexemplar von was passiert, wenn man das streng Formalistische nimmt, das so in Le Corbusiers Schriften aus der Zeit kommt, und dann überlegt, okay, hier sind strenge Formalismen, das ist gut, aber was braucht der Mensch noch obendrauf, dass er morgens zum Beispiel einen privaten Zugang zum Meer hat, wenn man keine Lust hat, Leute über den Weg zu laufen. Und dann plötzlich lockert sich dieser Formalismus auf und es gibt überall so kleine Nischen und so kleine Ecken, wo man denkt, ja, da ist mir absolut wohl hier. Dann hängt eine Hängematte, ist irgendwo und mit Blick auf die Bucht von Monaco. Und da kann man dann hingehen, ohne gesehen zu werden von der Putzfrau und von den Partygästen sonst. Und es ist genau am richtigen Ort und genau richtig aufgehängt. Und so diese Sachen, die sind unheimlich schön an, mhm, an dem ganzen Bau.
Also würden Sie sagen, das ist eigentlich toller als so eine Le Corbusier-Architektur, die ja auch nicht so formalistisch ist, wie wenn man dann mal drinsteht, wie sie erstmal auf dem Papier erscheint?
So gut, das kann natürlich sein, dass man da überhaupt nicht objektiv urteilt. Mir ist das immer wieder aufgefallen an diesem Ort, dass jeder, der da ist, ganz schnell sich entscheidet, bin ich für Corbusier
so,
oder bin ich
so?
Für Eileen Gray.
Ja, ja. Warum da gibt's das denn?
Sofort zwei Camps. Aber mir geht es so, wenn ich durchlaufe, ich habe den Eindruck, diese Frau hat so ein zwinkerndes Auge gehabt. Die hat wirklich immer wieder, gibt so Sachen, die machen, dass man einfach schmunzelt. Und dann macht man wieder einen Schrank auf und dann ist da diese schöne erdrote Farbe, die auch unter den Kakteen draußen ist. Und
im
man
Schrank.
Muss dann im Schrank drehen. Mhm. Die Überraschung. In jedem Schrank immer wieder dieses Erdrot.
Also Farbe spielt eine Rolle.
Farbe spielt eine Rolle, es ist aber eine reduzierte Farbigkeit, die einfach ein ganz intensiver Dialog mit der Landschaft auch herstellt. Und auch das sind so Sachen, die man auf den zweiten Blick merkt. Eileen Grays Architektur lädt einen an, langsamer zu sein, wirklich langsam durchzulaufen und zu gucken und zu überlegen oder zu spüren, nachzuspüren. Und ihr Ego ist ganz weit im Hintergrund. Und ich würde sagen, bei Le Corbusier war Ego vielleicht mehr im Vordergrund als bei ihr.
Mit Sicherheit, ja. Ja. Sie hat ja auch so eine skeptische Sicht auf die Moderne gehabt damals. Sie hat zum Beispiel gesagt, man hat die Dinge zu Tode vereinfacht. Finde ich einen ganz guten Satz.
Ja, ich denke, das ist vielleicht wie das mein Thema mit RAL 9010.
Aha,
wenn man
wieder
einfach sagt, weiß ist neutral und dann ist das irgendwie festgelegt über über einen Ort auf dem Farbkörper, dann hat man es zu Tode vereinfacht und dann hat man überall was an der Wand und es überzeugt gar nicht mehr, aber es ist so selbstverständlich worden, dass man es gar nicht mehr hinterfragt. Und dann ist es nicht mehr lebendig, dann passt es sich nicht mehr am Ort an und passt sich nicht mehr an Menschen im Raum an, sondern es ist wirklich dann eine Vereinfachung, die eigentlich gar nicht mehr gerecht wird. Ich glaube, sie hat das damit gemeint. Bedürfnisse sind so verschieden. Sie hat einen Stuhl entworfen und der Stuhl für sie hat eine andere Art von Armlehne als der gleiche Stuhl, den sie für der Badovici entworfen
für
hat.
Für ihren Freund damals.
Für ihren Freund, mhm, weil er hat seine Arme anders auf die Lehne gehängt und dann hat er eine anders wattierte Lehne oder gepolsterte Lehne braucht und so dieses Individuelle dann, das nimmt Chromstahlträger und die gleiche Materialität und gleiche Vorstellung von serieller Fertigung, aber dann überlegt, dass jemand, der gern so sitzt, braucht das und jemand, der so sitzt, braucht das. Das findet man bei den Männern aus der Zeit viel, mhm, weniger.
Mhm. Mhm. Ja, und einer dieser Männer, wie gesagt, Le Corbusier, hat dann ja auch seine Spuren in diesem Haus hinterlassen. Das ist also eine Geschichte, die man unbedingt erzählen muss, wenn man über dieses Haus spricht. Denn er hat in ihrer Abwesenheit die Wände bekritzelt. Und zwar war er wohl auch nackt dabei. Also das ist ja auch eine ganz merkwürdige psychologische Nummer, die da passiert ist.
Also es ist wirklich, es schmerzt fast zu sehen, was er im Haus gemacht hat. Und gleichzeitig ist Teil von der Geschichte. Ich glaube, Eileen Gray war vorher schon gegangen. Eileen Gray scheint ein Mensch gewesen zu sein, die unermüdlich immer bessere Lösungen gesucht hat oder immer alles, was sie geschaffen hat, war für sie ein Übergangszustand, den man dann irgendwie nochmal verbessern kann, wenn es neue Materialien oder neue Vorstellungen von gutem Wohnen gibt. Und sie hat dann schon in der Zeit, wo sie dieses Haus baut hat, hat sie schon ein neues Grundstück gekauft gehabt. Mhm. Und sie war damals mit dem Badovici zusammen und es scheint so zu sein, dass sie seine Spielereien mit anderen Frauen dann irgendwann satt gehabt hat und sich verabschiedet hat. Und
also war es enttäuschte Liebe vielleicht?
Sie war,
oder
genau,
war es Konkurrenz?
Ich glaube nicht. Ich glaube, sie war enttäuscht. Sie sind auch befreundet geblieben, aber jedenfalls hat sie das Haus dann an Badovici überlassen und ist weiter hoch in ein Haus, vielleicht 15 Kilometer weit weg, ja, oben in Bergen. Und sie sind aber in Kontakt geblieben und der Badovici hat in der Zeit dann mit Le Corbusier und dem Fernand Léger haben sie besprochen gehabt, dass man der Mensch über Wandmalereien zu erziehen kann oder dass man ihm helfen kann, die Beengung durch diese kleinformatige Räume dieser Zeit aufzulösen mit sehr bunten Malereien. Und Le Corbusier war dann hat dann die weiße Wände in, oder helles, eigentlich sind es alles sandfarbene Wände, in Eileen Grays Haus hat er dann bemalen wollen und hat den Badovici absolut korrekt gefragt: Badovici, darf ich die Wände in deinem Haus bemalen?
Ah, okay.
Badovici war auch erfüllt von dieser Vorstellung, Testflächen zu haben. Über die erotische Qualität von Le Corbusiers Bilder kann man hin und her spekulieren, aber jedenfalls war Eileen Gray dann entsetzt, weil diese Malereien sind definitiv keine Bereicherung, sondern eine Konkurrenz zu ihrer Architektur. Mhm. Und sie ist ja dann nie wieder ins Haus gegangen.
Mhm. Reden wir lieber zum Schluss noch über die Lacke, weil offenbar hatte Eileen Gray ja nicht nur eine Schwäche für Wandfarben, sondern hat auch so eine japanische Lacktechnik da eingesetzt, ja. Was ja dann auch eine ganz andere Wirkung erzeugt, oder?
Für mich hat Eileen Gray einen absolut genialen Umgang mit Kontrasten gehabt. Und da gab es dann Matt-Glanz-Kontraste, zum Beispiel matte, deckende Wandfarben neben Lasur. Lackaufträgen, die dann glänzend waren, und diese dunkelblaue, meerblaue Lasurfarben wirken dann wirklich wie das Meer, und daneben ist dann der matte Stein. Also sie hat da wirklich ganz toll geschafft. Chromstahl und Leder, hell und dunkel, Fliesen und weiche Substanzen, Licht, alles ist bei ihr in so ein sehr sinnliches Kontrastrepertoire reingeflogen oder reingefallen und ist da ausgeschöpft worden. Da hat sie wirklich aus dem Vollen geschöpft. Und die Lacke, das hat dann so eine, wirklich wie eine Meer, praktisch Meeresfarben gegeben. Und die sehen dann fantastisch aus, neben wieder diesem erdigen Rot oder dem so einem granitgrauen, matten Stein. Also da hat sie wirklich sehr schöne Paare dann überall verteilt im Haus.
Und Sie haben die Denkmalpflege beraten oder was war Ihre Aufgabe da?
Ja, wir haben die ganze Muster nochmal angeschaut. Die waren dann bei einer amerikanischen Forschergruppe und die haben dann die Farben übersetzt zum amerikanischen Mansell-Farbsystem. Und das war dann den Leuten, die am Bau waren, nicht bekannt. Und die haben gewusst, ich bin Amerikanerin. Genau. Ja. Und so bin ich übers Mansell-Farbsystem eigentlich befragt worden, ob mir da nicht helfen könnten. Und dann haben wir die ganze Probe nochmal angeschaut und haben sie zurückgeführt auf das ursprüngliche Pigment und haben unsere Analysemethode angewendet.
Mit dem Mikroskop.
Genau, jetzt liefern wir die Farben so Raum für Raum, wie da restauriert und renoviert wird, dürfen wir dann die Farben nach Befund machen und dann wieder liefern.
Das ist eine sehr schöne Aufgabe.
Ort. Wunderbar.
Und Sie werden die Corbusier-Kritzeleien nicht übermalen?
Die sind da, die gehören dazu, die bleiben. Aber die Architektin hat an einer Stelle eine Wandtafel hingemacht und die wird hochklappt. Und dann sieht man, wie der Raum war, und dann klappt man sie runter, dann sieht man, wie der Raum sich verändert durch die Malerei. Also das ist eine schöne Art, dieses Thema dann auch jedem sein eigenes Urteil zu erlauben.
Mhm. Ja, zu besichtigen beim nächsten Frankreich-Aufenthalt am Cap Martin, das Haus E1027 von der irischen Architektin Eileen Gray. Frau Trautwein, wir sind am Ende dieser Zwischentöne. Was würden Sie denn jetzt unseren Hörerinnen und Hörern raten, die Lust bekommen haben, sich mehr mit Farbe zu beschäftigen? Sollen wir die alle mal bei Ihnen vorbeischicken?
Oder? Ja, genau. www.ktcolor.ch. Genau. Da gibt es viel zu erfahren.
Ja. Ja. Also man kann mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Gerne. Ja.
Katrin Trautwein, Farbenherstellerin und Geschäftsführerin von KT Color, war zu Gast in den Zwischentönen. Mein Name ist Marietta Schwarz und nächste Woche spricht mein Kollege Michael Langer mit der Meeresbiologin Nicole Dubilier. Ich wünsche noch schöne Ostertage und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Kommen, Frau Trautwein.
Vielen Dank für die schönen Fragen.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.